und wir quasi das Zeitverhältnis mit neu denken, wo es eben darum geht, was sind eigentlich fossile Energien. Das sind im Prinzip unsere unterirdischen Urwälder, die vor 300 Millionen Jahren entstanden sind. Also weit jenseits von einer historischen Zeit, wo wir jetzt einfach abbrennen und das Gefühl haben, das hat keine Einwirkungen.
Willkommen beim Zetnopod. Am Mikrofon ist Elisabeth Schubiger und unser heutiger Podcast führt uns ins schöne Altdorf, ins Urner Institut Kultur der Alpen. Vis-à-vis von mir hockt Boris Prewisic. Er ist der Direktor von dem Institut. Er ist auch Professor für Kultur- und Literaturwissenschaft an der Universität Luzern. Und er ist ein professioneller Flötist. Ich freue mich auf unser Gespräch, Boris.
Ja, willkommen, Elisabeth, hier in Altdorf. Schön, dass du hier angekommen bist.
Und ich würde heute gerne über dein letztes Buch, das im 2023 herausgekommen ist, Zeitkollaps, Handeln im Angesicht des Planetaren, ein bisschen näher eingehen. Und ich würde dich darum bitten, unseren Hörerinnen und Hörern zu beschreiben, um was das Buch sich handelt und was das geht.
Ja, also Zeitkollaps klingt natürlich auch schon mal apokalyptisch, was es im Endeffekt eigentlich nicht ist. Es ist eigentlich, der Untertitel ist mir fast wichtiger. Was müssen wir eigentlich alles wissen, damit wir auch ein Handeln kommen, wo wir irgendwie auch unseren Planet lebensfähig, auch für uns lebensfähig erhalten. Und da habe ich im Prinzip den ersten Teil mit drei Kategorien gebildet, nämlich das Planetare mal definiert. Also warum müssen wir quasi planetar denken, also wirklich auch im Hinblick auf die planetaren Grenzen. Das Konzept, das 2009 definiert worden ist. Dann das andere ist, der zweite Punkt sind sogenannte Metabolismen. Es geht nicht nur quasi darum, oder es geht weniger darum, wie viel Energie wir brauchen, sondern was für Energie das wir brauchen. Und da grundsätzlich ist es sinnvoll, wenn wir auf einen offenen Energiekreislauf zurückgreifen und eben nicht auf einen stofflichen Energiekreislauf. Sprich, wenn wir die Sonnenenergie direkt in elektrische Energie umwandeln, ist das viel sinnvoller, als wenn wir quasi irgendwelche Bäume oder sogar historische Bäume, die 300 Millionen Jahre alt sind, schaffen lassen, wo dann das irgendwie Kohlenstoff einfangen, wo man dann später wieder verbrennt, weil das halt auf viel mehr Zyklen Einfluss hat. Und das dritte Kapitel ist der Skaleneffekt. Und das ist natürlich gerade für mich jetzt, wo sich mehr der Geisteswissenschaften, vielleicht auch der Sozialwissenschaften zuordnet, aus der Sicht der Kulturwissenschaften, finde ich das extrem wichtig, dass man nicht nur über Diskurs redet, sondern auch quasi in welcher Grössenordnung bewegen wir uns. Also, dass wir halt nicht mehr drauf kommen, ja, es hat halt schon immer Eiszeiten gegeben, oder es ist halt immer schon warm geworden, sondern dass man uns fragt, in welcher Dimension von Erwärmung wir uns heute bewegen. Das ist so wie quasi mal Auslegenordnung für den Anfang, also das Planetare, Metabolismus und Skaleneffekt heissen die drei Kapitel. Und nachher zeige ich im Prinzip anhand von auch literarischen Beispielen oder Alltagsbeispielen aus den Alpen auf, was das konkret kann bedeuten, wie wir zum Beispiel auch mit der Zeit neu denken und wo es auch Handlungsspielräume gibt.
Merci vielmals für die Zusammenfassung. Jetzt hast du gerade über Zeit geredet. Ich habe in einem Interview, das du mal auf dem SRF geführt hast, gehört, wie du sagst, irgendwann während einem Flug nach Spanien hast du plötzlich eigentlich die Vision gehabt und gesagt, hey, ich muss das irgendwie begreifbar machen, erklärbar machen, die Dimensionen. Und ich habe mich gefragt, wie hilft denn das Zeitkonzept oder beziehungsweise die Idee vom Zeitkollaps dabei, das besser können zu verstehen und zu begreifen.
Ja, Zeitkollaps ist, es geht mir nicht darum, einfach, dass die Zeit zusammenbricht, sondern es geht mir eigentlich darum, dass zwei Zeitkonzeptionen kollabieren. Das ist das Konzept von Chakrabarti, Dipres Chakrabarti, also einem indischen, eigentlich Kolonialgeschichtler, wo das Planetare auf einmal auch so um 2009 auf dem Radar gehabt, im Hinblick auf den Klimawandel und sich gefragt hat, wie, inwiefern hat die ganze Menschheit, Befreiungsgeschichte, halt auch auf den Zugriff von bestimmten Energieformen halt fußt. Bietet noch keine Lösung, aber zeigt wieder Zusammenhang. Und seine These, die ich dann auch noch ein bisschen mehr ausformuliere, weil das sind so Essays, wo eigentlich sehr wagener bleibt, zeigt, dass eigentlich zwei verschiedene Skalen, nämlich die historische Zeit, wo man vielleicht die maximale Hunderte von Jahren könnte denken, wo man wahrscheinlich im menschlichen, vielleicht im Lebensalter, vielleicht noch Generationen oder so unterwegs sind, aber halt, wenn etwas historisch sich bewährt hat, sind wir eigentlich schon zufrieden. So in unserer Normaldenkart. Und jetzt merken wir auf einmal, dass etwas wie geologische Zeit halt uns überholt, auf einmal schneller ist. Und das ist ein Zeitkollaps. Normalerweise denkt man, ja, die Jahreszeiten wiederholen sich. Das ist wie eine Basis. Und auf einmal merkt man, es ist schon irgendwie im Februar ist es Frühling. Und im Mittelmeer sind irgendwie keine Fische mehr, wo wir uns eigentlich historisch gesehen da gewöhnt sind. Auf einmal sind die Fische aus dem Mittelmeer sind in der Nordsee und wir müssen die importieren, damit der Tourist in Süditalien wieder zufrieden ist. Das sind auf einmal Verschiebungen, wo man merkt, dass uns die Erdgeschichte, die Milliarden von Jahren alt, sprich mindestens 4,5 Milliarden Jahre alt ist, dass die uns überholt auf einer historischen Zeitebene, die ein Millionstel davon ist und wir auf einmal Zeitverhältnis mit neu denken, wo es eben dann darum geht, was sind eigentlich fossile Energien.
Ja.
Und das sind, wie das Lotterweg auch sagt, das sind im Prinzip unsere unterirdischen Urwälder, die vor 300 Millionen Jahren entstanden sind. Also weit jenseits von einer historischen Zeit, wo wir jetzt einfach abbrennen und das Gefühl haben, das hat keine Einwirkungen auf die Geologie.
Ja, und vor allem, weil so in dieser kurzen Zeit, wo man das abbrennt und wie lange das eigentlich gedauert hat, bis das überhaupt entstanden ist.
Also nur zum das Veranschaulichen, die Hauptflöße oder das Haupterdöl, das irgendwo angelagert ist, das hat mindestens, ist das über 50 Millionen Jahre ist das angespeichert worden und das tun wir jetzt im Prinzip innerhalb von 200 Jahren einfach abfackeln.
Ja.
Also wir tun im Prinzip an einem Tag tun wir das abfackeln, was über Jahrhunderte entstanden ist.
Und ich glaube, das katapultiert uns auch in das Anthropozän. Vielleicht wäre es auch noch spannend, darüber zu reden, was meinen wir überhaupt mit dem Anthropozän? Was ist das? Es ist das Zeitalter vom Mensch. Es ist auch ein Begriff, der durchaus auch kritisiert wird von Geologen, die sagen, ja, es ist auch wieder sehr menschenwahnsinnig, dass wir ein ganzes geologisches Zeitalter nach uns benennen wollen. Warum ist es aber eigentlich gleich ein guter Ausdruck, der uns als Geisteswissenschaftler auch erlaubt, über die Zeit nachzudenken, wo eben der Mensch unser Zeitalter beeinflusst?
Also ich glaube, das Anthropozän hat einen Diskurs geschaffen, wo gerade Geistes- und Sozialwissenschaften vorher gar nicht so drauf hatten. Nämlich, wo es um den Zusammenhang geht von Mensch und der Biologie, beziehungsweise vor allem auf die Biosphäre. Und wenn man so wollen, ist das nicht ein Begriff, wo irgendwie die Humanwissenschaften geschaffen haben, sondern es sind die systemischen Naturwissenschaften gewesen, die auf einmal gesagt haben, hey Leute, quasi die geologischen Bedingungen, die man heute, das ist etwa ums Jahr 2000 gewesen, die man heute vorfindet, sind zu grossen Teil vom Mensch geprägt. Also es geht quasi über atomare Rückstände, über irgendwelche grosse Eingriffe mit Bergwerk, auch Abbau von fossilen Energien, Klimawandel, all die Sachen kulminieren eigentlich in einem Setting von neuen geologischen Bedingungen, die wir vorher nicht gehabt haben. Sagen wir mal, im Pleistozän nicht gehabt haben. Jetzt die grosse Diskussion, warum jetzt die Biologen das inzwischen trotzdem nicht anerkennen, ist mehr darum gegangen, kann ich denn das Anthropozän auch noch in einer Million oder in Millionen von Jahren noch ausfindig machen. Das ist der Hinweis, dass es durchaus machbar ist, wobei das nicht so eindeutig ist. Und was ich jetzt fast interessanter finde, ist, wie, dass man, und das halt im Sinn auch von der, vom Begriff von der Skaleneffekt, den ich stark mache in meinem dritten Kapitel vom Zeitkollaps, dass man uns überlegt, wahrscheinlich ist das Anthropozän schon da, Sitz, der Mensch gibt. Also sprich, wahrscheinlich ist das Holozän, also die Periode von einer relativ stabilen Temperatur, also wir haben im Pleistozän, also zwischen 2 Millionen Jahren bis vor etwa 10.000 Jahren, haben wir eigentlich nie so stabiles Klima gehabt, weltweit gesehen, wie wir das jetzt im Holozän gehabt. Oder mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch bereits das Klima stabilisiert hat. Dass wir nicht mehr in eine Eiszeit abgerutscht sind. Im Holozän hat sehr viel mit menschlichen Tätigkeiten zu tun. Unter anderem zum Beispiel mit Reisanbau, mit Abholzungen, wo man einfach dann schon quasi so viel CO2 oder Methan jetzt im Fall vom Reisanbau ausgestoßen hat, dass man im Prinzip eine Abkühlung verhindert hat. Nur können wir jetzt halt, sagen wir, etwa seit den 50er, 60er Jahren in so eine unverhältnismäßige Zunahme vom Verbrennen von fossilen Brennstoffen, dass wir uns jetzt halt wirklich in eine Zeitdimension oder auch geologische Dimension vorstoßen, um zu sagen, das sind nicht mehr holozänische, vorindustrielle Werte, wo wir jetzt durchkommen, sondern das ist etwas, was halt jenseits von Holozän und Pleistozän ist. Ich würde mal behaupten, die Geologen werden die 100 Jahre noch darauf zurückgezogen und sich fragen, wann fängt das Anthropozän genau an.
Genau. Und es ist ja auch eine Zeitspanne und nicht ein Moment, wo das alles passiert. Und ich glaube, das beschreibst du auch sehr schön in deinem Buch und vielleicht wäre es auch spannend für unsere Hörerinnen und Hörer, nochmal zu hören, was ist denn das Planetare? Also was sind denn die Grenzen? Und eben sind das Grenzen, die von einem Tag über andere plötzlich überschritten werden und dann ist es zu spät? Oder wie funktioniert das genau mit dem Planetare?
Ja, das wissen wir nicht genau. Das sind sogenannte Schwellen, die man überschreitet. Also sagen wir mal, in Bezug auf den Klimawandel, dort ist das ist wahrscheinlich eine Schwelle, die man relativ genau bestimmen kann. Und die Schwelle haben wir klar überschritten und die kann man, sagen wir mal, auch gerade mit dem Pleistozän und dem Holozän relativ gut beschreiben, dass es einem Mensch förderliche klimatische Bedingungen gibt, wo sich, also um einen Maximalwert zu nennen, bei 350 ppm CO2. Und dort geht es wirklich darum, in Bezug auf andere planetare Grenzen, also das sind vor allem auch Stoffflüsse, die wir überhaupt nicht oder fast nicht im Blick haben, nämlich wie viel Stickstoff ist verfügbar und da sind wir einfach in Unmengen drin, da haben wir quasi die planetare Grenze um ein Mehrfaches überschritten. Mhm. Da geht es darum, das hat halt auch wieder mit den fossilen Energieträgern zu tun, wie machen wir halt dort den Stickstoff für die Pflanzen verfügbar und letztendlich, wie schnell belastet man das Gewässer und macht die schlussendlich unlebbar. Das Gleiche gilt für das Phosphor, aber dort eigentlich das Umgekehrte. Dort haben wir in Zukunft wahrscheinlich wirklich zu wenig und dort müssen wir schauen, wie wir die Ressourcen, wie gehen wir mit denen sparsam um und wie kann man die zurückgewinnen. Das sind die Stoffflüsse und da gibt es quasi noch 8 andere einplanetare Grenzen. Das ist interessant, nämlich, wo ich auch glaube, hat der Mensch wirklich kapiert, man kann das auch handeln, nämlich die Ozonschicht, die uns schützt vor UV-Strahlen oder ein wichtiger Schutz ist, wo wir auch herausgefunden haben, dass da die ganz bestimmte Stoffe, die man halt für Kühlmittel und so weiter braucht, dass man das einfach verbieten muss. Punkt. Ja. Und ich glaube, wir kommen da auch in Bezug auf die anderen planetaren Grenzen nicht um, einfach das zu verbieten. Und mir ist nicht klar, gut, das zeige ich dann auch in dem Kapitel zu fossilen Pfadabhängigkeiten, das hat viel mehr zu der Trägheit von Geldflüssen und von Investitionen zu tun, als viel mehr, dass man das nicht könnte bewältigen, indem man einfach fossile Energieträger verbietet. Punkt. Zum einen und zum anderen halt auch uns jetzt überlegen, wie wir Gewässer haben. Das haben wir auch geschafft, Gewässer zu säubern, wie man halt unsere Atmosphäre säubert.
Ich glaube, du machst da sehr ein sehr starkes Statement in diesem Buch. Es ist aber auch interessant, während der Lektüre vom Buch ist mir genau das passiert, wo du ja beschreibst, oder nach Morton, wenn ich mich nicht täusche, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Nämlich das Gefühl zu haben, dass man jetzt eigentlich von einem unlösbaren Horrorszenario ist. Also die Lösung ist, fossile Brennstoffe zu verbieten. Und in der heutigen Lage auf der Welt denkt man, wird nicht passieren in nächster Zeit. Und dass ich mir dann ganz einfach das Buch zugeschlagen habe und dann einfach automatisch so in meine Unversehrtheit zurückgezogen habe. Das heisst aber auch, es geht ja da nicht um individuelle Schuldzuweisungen, sondern es geht eigentlich darum, ein neues Narrativ auch zu schaffen. Was ist das für ein neues Narrativ?
Ja, vielleicht können wir da gerade nochmal anschliessen beim Begriff vom Anthropozän. Oder der Anthropozän können wir eigentlich mal primär, können wir den negativ behaften. Sagen, ja, eben das Anthropozän gibt es seit der Mensch, weiss nicht was, vor 40'000 Jahren die Megafauna ausgerottet hat. Weil er irgendwie einfach durch seine Sozialkooperation hat einfach grössere Tiere hat können überlisten, wie Mammut und irgendwelche sonst grosse Tiere. Das gehen wir im Prinzip ist jetzt die Megafauna dann bald ausgestorben, und dann der Elefant und all die grossen Tiere hinter uns gebracht. Und übrigens Kanton Uri, Klammerbemerkung, kommt wahrscheinlich nicht vom Stier, sondern vom Auerochsen. Mhm. Und man muss auch nicht, dass das halt das Grossrind, das da in der Aue, gerade im Rüstal, halt noch bis ins Mittelalter gelebt hat, dass das halt auch so ein Effekt war, vom, dass man bezähmt, wie man das gesehen hat, an dem Ringwall, dass es nicht ein Stier ist, sondern ein Auerochse, den man gezähmt hat, beziehungsweise einfach ausgerottet hat, im ganzen Alpenraum, im Laufe des Spätmittelalters. Also, das sind die negativen Effekte vom Anthropozän. Was man aber auch könnte mal quasi ein anderes Narrativ schaffen. Es gibt ganz viele Beispiele, und dazu gehört auch die Alpen, dass der Eingriff vom Mensch die Natur befördert hat, als Natur. Sagen wir, Biosphäre, indem man zum Beispiel, indem die Walser im Laufe des Mittelalters die Waldgrenzen, durch die Besiedlung von oben die Waldgrenzen nach unten gedrückt haben, haben sie natürlich im Prinzip die Landschaft geöffnet und viel mehr vielfältige Lebensräume auch geschaffen, wo die Biodiversität enorm zugenommen hat.
Also durch das Grasen von den Kühen, durch das Abholzen,
Genau. So ist eine vielfältige Landschaft, die biodiverser ist, entstanden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von der Biodiversität in den Alpen reden, dann müsste man sagen, müsste eigentlich der Erhalt von einer traditionellen Alpwirtschaft könnte dazu beitragen, gegen den Strukturwandel anzukämpfen, wo einfach Alpen vergandet und dadurch die Biodiversität abnimmt. Das wäre so ein Beispiel, ein positives Beispiel, wie der Eingriff von dem Mensch eigentlich auch Biodiversität fördern. Es gibt andere Beispiele, zum Beispiel von den Aborigines in Australien. Wie gehen sie mit dem Busch und Buschbränden um, wo ganz gezielte Massnahmen gemacht haben und im Prinzip das Buschwachstum, das nur noch quasi eine bestimmte Art sich durchsetzt, eigentlich immer wieder minimiert haben und Biodiversität gefördert haben, auch dort, indem sie die Landschaft offen gehalten haben, bis zum Umgang von südamerikanischen Amazonasbewohnern, wo Terra Preta aufgebaut haben und eigentlich relativ ein dicht besiedeltes Gebiet völlig fruchtbar gemacht haben, ohne dass das irgendwie hätten müssen abholen, sondern eigentlich in Symbiose mit dem natürlichen Verhältnis gelebt haben und sich eine Nahrungsgrundlage geschaffen haben, die eben nicht erodiert ist, sondern immer zugenommen hat.
Ja.
Und das ist wie quasi, sagen wir mal, historisch gesehen oder von der Menschheitsgeschichte gesehen, sind das Beispiele, wo man also heute fragen, wie könnte man denn halt auch mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, ein positives Anthropozän schaffen. Also der Zugriff auf fossile Energieträger ist sicher der falsche Weg.
Mhm.
Aber ich glaube nicht, dass man... Der Ausweg ist eben nicht, einfach weniger fossile Energieträger zu verwenden. Durch das können wir nicht aus dem Dilemma raus. Das ist so der Diskurs, den ich immer noch bei so altgrünen... ich fahre ja nicht quasi mein SUV, sondern ich fahre mit Peugeot. Und ich sage, dein Peugeot ist nicht gut.
Ja.
Sondern wir können uns bewegen. Und da muss ich einfach sagen, die Elektrifizierung ist... etwas, wo man, ehrlich gesagt, hätte man vor 150 Jahren konsequent verfolgen. Und wir hätten keinen Klimawandel.
Ja.
Also wir haben inzwischen mit den neuen Erneuerbaren, vor allem von Solarenergie und von Windenergie, haben wir so günstige Energieträger. Und man sich einfach muss fragen, warum ist überhaupt noch das Ausgraben von, eben wie gesagt, von uralten, millionenalten Urwäldern noch sinnvoll?
Ja. Und ich glaube, dort ist auch, kommt auch das Gefühl manchmal ein bisschen von dem unlösbaren Problem, wo einem, also ich zitiere dich hier jetzt, oder beziehungsweise ich zitiere dich, wie du den Terry Eagleton zitierst, wo du in einem Buch sagst, ich habe Hoffnung ohne Optimismus. Und der Satz hat mich zum Nachdenken gebracht, weil einerseits ist ja das Buch auch wirklich eine schwere Lektüre, weil man denkt, wow, wo stehen wir eigentlich? Und andererseits eben gibt es ja Handlungsanweisungen oder was sind denn die Handlungen, die man machen kann?
Ja, also ganz konkret, und das ist vielleicht auch das, was wir jetzt am Institutkultur und der Alpen machen. Also wir machen nicht nur theoretische Grundlagen, es geht darum, wie können wir neue Narrative schaffen, also indem wir zum Beispiel eben auch lernen, das Pleistozän von einem Holozän zu unterscheiden oder wissen, was sind die 5 Faunenschnitte und so weiter. Also es geht eine Aufklärung in Bezug auf eine geologische Zeit. Also nicht nur, dass man wissen, dass Mittelalter oder Antike und frühe Neuzeit war, sondern da die Historiker quasi ihren Fächer nochmal öffnen, sondern eben auch ganz konkrete Projekte haben, wo man auf die Pferde setzt, wo man wissen, die funktionieren. Das ist ein Grund auch, warum wir uns jetzt vom Institut Kultur und der Alpen wir auch zwei Projekte verschrieben haben, dass also einerseits aufzeigt, wie die Elektrifizierung in der Schweiz relativ einfacher bewältigt werden, indem halt man die Ressourcen Alpen nicht mit Wasserkraft weiter ausbaut. Da sind wir Also da sind wir an Grenzen gekommen, da haben wir wahrscheinlich eh noch wieder ein bisschen zurückgefahren im Sinne von für die Biodiversität, aber im Ausnutzen von halt Wind und Sonne. Und da haben wir halt einfach wirklich noch ein bisschen, wie soll ich sagen, beißhemmiger, weil wir noch irgendwie das Konzept von intakter Natur gerade auf die Alpen projiziert, wo die Alpen schon lange vom Mensch eigentlich schon immer genutzt werden.
Ich habe dich schon mal gefragt, ja, wie kommen denn das mit über? Also eigentlich auch ein bisschen das transdisziplinäre Element, dass man nicht das Gefühl hat, oh ja, die machen da irgendeine Wissenschaft an ihrem Institut und die Leute wissen aber eigentlich gar nicht, was dort läuft. Wie geht dir das an, in eurem Institut?
Ja, eigentlich haben wir den Auftrag auch über vom Kanton Uri. Also, dass wir nicht nur einfach Forschung machen. Natürlich ist das der Hauptbestandteil. Aber wir müssen das auch vermitteln. Wir haben ein Forum, wo man nicht nur quasi Wissen rausvermittelt in ein Publikum, sagt das irgendwie in der Wolfsfrage oder der Frage eben nach Alpwirtschaft oder soziale Absicherung und so weiter, sondern auch, und das ist für uns sehr wichtig, ein Feedback reinholen, dass man gerade aus dem Praxiswissen raus operiert, dass man merkt, ja, vielleicht ist das Beispiel Wasserkraft. Wenn man quasi über traditionelle Formen von Verwaltung oder von Betrieben von Wasserkraftanlagen können wir etwas lernen, wie vielleicht gewisse kleine Strukturen total gut funktionieren, wenn sie familiär, traditionell eingebunden sind. Also da ist quasi die Wechselseitigkeit zwischen Wissenschaft und der Öffentlichkeit ist uns wichtig. Und das dritte ist halt der Think Tank, wo wir ganz konkret an praktischen Beispielen unterwegs sind. Wo man vielleicht auch sagen kann, ja, das sollen die Fachhochschulen machen. Nein, wir sehen das dort weniger. Wir sehen dort uns eher in einer Pionierrolle, dass man sagt, hey, da klemmt's. Zum Beispiel in der Implementierung von grossflächigen Solaranlagen im alpinen Raum. Mhm. Dann fragen wir uns dann wirklich, ja, was sind denn das für Bilder? Was sind die verschiedenen Dimensionen? Und wie können wir die angehen, dass zum Beispiel die Akzeptanz erhöht wird? Oder sogar quasi wie die Leute finden, nein, sie wollen sich an dieser Energiewende aktiv beteiligen.
Und wie kann man die Leute motivieren, um sich aktiv zu beteiligen? Wie geht man das an?
Indem sie eben beteiligt sind. Mhm. Und nicht nur quasi ideell, sondern auch indem sie Anteilschein haben, indem sie wissen, sie können, sie sind, weiß nicht was, für ein Feld verantwortlich. Und auch, also das ist halt immer wichtig, und da haben wir auch sogenannte finanzielle Ausgleichsmittel. Das ist übrigens ein Instrument, das wir in der Schweiz eigentlich weiterentwickelt haben, wo auch Tradition haben. Also wir angefangen eigentlich beim sogenannten Wasserzins. Wo man sich überlegt, ja, was würde denn heute die richtige Investition, also was müssen wir, das geht um Bruchteil vom Eingriff in bestimmte Geldflüsse, dass man beispielsweise Biodiversität dank so neuen grossen Anlagen könnte steigern. Also, dass dann halt so Anlagen nicht nur einfach Energie produziert werden, sondern auch Hotspots von der Biodiversität sind. Das ist eigentlich nur eine Frage von der richtigen Ausgleichsmassnahmen.
Was sind denn so Ausgleichsmassnahmen?
Also, das können kleine Ausgleichsmassnahmen sein, dass man sich fragt, ja, wie kann ich die Biodiversität ganz konkret am Standort erhöhen? Indem ich irgendwelche Baumstämme legen oder doch Steinmauern noch reinbauen und, weil das ist ja, meistens sind das auch Gelände, die nicht so zugänglich sind. Da hat man schon sehr gute Erfahrungen in Deutschland und Amerika gemacht. Mhm. Aber auch, und da hat man, glaube ich, viel den grösseren Effekt, indem man sich überlegt, jetzt hat zum Beispiel Kooperation Uri, hat so und so viele Quadratkilometer Freiflächen, Solaranlagen. Mhm. Also der Kanton Uri müsste etwa 4 Quadratkilometer haben, dann sind wir haben wir eigentlich die Schweiz, wenn das alle Alpenkantone machen, im Verhältnis zu ihrer Fläche, nicht mal die Schweiz dekarbonisiert. Also wir würden aus dem Klimawandelproblem draussen. Mhm. Dann sagt man nicht nur, ihr könnt auf diesen Flächen das und das machen, sondern man tut einen Mechanismus einstellen, dass die Alpwirtschaft halt wirklich gefördert wird. Und die ist halt dann arbeitsintensiv, dass da, wo wir wirklich den Biodiversitätsverlust haben, einerseits bei der Vergandung, also, dass wir halt wirklich schauen, dass die Büsche nicht immer weiter wachsen und die Landschaft offen gehalten wird. Halt durch eine traditionelle, intensive Bewirtschaftung. Das heisst, man muss halt bei den Kühen sein, schauen, wo sie fressen. Man kann nicht einfach einen Zaun setzen und dann einen Sommer lang die Kühe einfach dort lassen. Ja. Das ist das eine von den wirklich effizienten Massnahmen und dann auch das andere Ausgleichsmassnahmen. Wenn wir im Sommer so viel zu viel Strom haben, durch die Solaranlage, dann stellt doch einfach all Flusskraftwasser ab. Und durch das können wir auf einmal wieder Auenlandschaften schaffen, dort nämlich, wo Biodiversität am meisten unter Druck steht.
Also damit quasi das Wasser wieder zurück in die Landschaften hinein,
genau,
und das auch wieder...
Genau. Das Wasser, das sind die Lebensadern von der Biodiversität.
Das ist schön, auch zu hören, so ein bisschen ein Ausblick, was wir können machen, was wir können handeln. Jetzt nimmt es mich auch noch Wunder, was ist deine nächste Handlung, beziehungsweise was sind die Projekte, wo wir uns darauf freuen können? Was ist dein nächstes Buch, das du schreibst?
Ja, eigentlich hat das Buch wirklich im Titel «Ein positives Anthropozän». Was mir darum geht, zu zeigen, was haben wir eigentlich aus der Geschichte bereits gelernt. Das sind vielleicht manchmal ein bisschen versteckte Sachen, sind nicht so offensichtlich. Und dann, was heisst das auch ganz konkret in Bezug auf den alpinen Raum? Also inwiefern darf man schon weiterhin von einer Ressource reden, aber eine Ressource, die halt nachhaltig ist, die nicht auf einmal ausgeht. Das ist halt wirklich, also kann ich nicht genug betonen, das ist ein offener Energiekreislauf, in dem man Wind und Sonne direkt nutzt.
Ja, in dem Fall bin ich sehr gespannt auf das nächste Projekt.
Ja, ich auch.
Wer bis dann nicht warten kann, kann natürlich gerne deine Bücher lesen. Ich kann sehr empfehlen, das Zeitkollaps, um die Diskussion, die wir jetzt geführt haben, auch noch ein bisschen zu vertiefen. Aber jetzt würde ich doch gerne von dir hören, da du ja Literaturwissenschaftler bist, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern ein Buch vorschlagen, wo sie könnten lesen, wo vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich ist, aber durchaus die Debatte aufnimmt.
Ja, das ist vielleicht ein Buch, das ein bisschen abseitig ist, wo man, also es ist von einem Aborigines geschrieben, das heisst Sand Talks, wo es wirklich darum geht, wie können wir lernen, wieder neu zu erzählen, um eben die ganz komplexe Lage, eben nicht in ihrer Komplexität, sondern auch wie man so unsere Hirnleistung auch wirklich vermag zu leisten. Dass man das wieder zusammenbringt. Das sind unheimlich gute Beispiele, wo man zum Beispiel die preußische Geschichte eben aus, sagen wir, australischer Aborigines-Sicht erzählt, als Disziplinierungsgeschichte, die leider den Holocaust endet. Es wird auf einmal quasi aus der Perspektivumkehrung einem klar, was der Mensch, zu was also auch quasi, bevor es die grossen Zivilisationen gibt, also vor der, sagen wir, neolithischen Revolution, zu was der Mensch eigentlich in seiner Hirnleistung und seiner Erzählleistung fähig ist und wie wir uns verkümmern lassen, indem wir alle so ein bisschen eben quasi den Zusammenhang zwischen so etwas wie Verbrennen von Erdöl und Klimawärmung, dass wir nicht mal so etwas irgendwie können uns zurechtlegen. Der geht weit darüber hinaus und mich hat das halt dann in den ganz kleinen Beispielen, die er dann bringt, auch wirklich nochmal ermutigt, dass wir uns wirklich etwas dürfen zutrauen. Nicht nur jetzt quasi im Hinblick auf Technik, wo es momentan also wirklich eigentlich in die Hand spielt, sondern eben auch auf so etwas wie Denkleistung, wo der Mensch fähig ist. Junca Porta heisst er.
Merci vielmals für den super Tipp. Merci vielmals für das interessante Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und für alle die, die jetzt zuhören und gerne noch ein bisschen mehr möchten über das Thema erfahren und vielleicht sogar mitdiskutieren, möchte ich euch herzlich einladen am 12. April an unseren Zetno-Talk zum Thema «Das Monster Klimawandel bändigen. Perspektive aus Kultur, Literatur und den Sozialwissenschaften». Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes und bis dorthin auf Wiedersehen.